Vitamin G.
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 Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered by Volksbanken, Raiffeisenbanken.
Willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin G. Heute geht es um Obst, Gemüse, Pflanzen und Blumen. Denn die müssen ja auch irgendwie vom Feld in den Verkauf kommen. Und weil es da hilft, zusammenzuarbeiten, um gemeinsam mehr zu erreichen, gibt es die Landkart EG, eine der größten Erzeugergenossenschaften Deutschlands. Was es genau damit auf sich hat, darüber spreche ich heute mit Michael Hermes, Bereichsleiter Marketing und Kommunikation bei der Landkart EG. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Hi, Tag Felix.
Michael, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne einmal unseren Zuhörern vor. Wo kommst du her? Was machst du vielleicht außerhalb deiner Arbeit gerne? Und wie bist du zur Landkart EG gekommen?
Ja, in meiner Freizeit beschäftige ich mich tatsächlich auch gerne mit den Produkten, die wir hier vermarkten dürfen, mit Blumen und Pflanzen, Obst und Gemüse. Heißt, ich habe einen großen Garten und koche tatsächlich auch ganz gern. Und ansonsten, ja, verbringe ich gerne Zeit mit meinen Freunden und meiner besten Freundin, meinem Hund.
Ah, wie heißt deine Hündin?
Das ist Gesa.
Gesa. Und wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, dass du jetzt gerade läufst wieder aktiv und eigentlich auch deine Hündin mitnimmst, aber die sagt, nee, du läufst mittlerweile zu schnell.
Ja, irgendwie habe ich die scheinbar überrundet und sie pausiert gerne mal nach 3 Kilometern und will dann in die andere Richtung.
Und wie bist du zur Landkart EG gekommen? Wie war dein Werdegang hierher?
Mein Werdegang war nicht ganz geradlinig. Ich habe tatsächlich direkt nach der Schule Gartenlandschaftsbau gelernt, wollte unbedingt Gartenarchitekt werden, bin dann aber irgendwie über Umwege und Praktikas in der Werbung gelandet und habe eine zweite Ausbildung als Grafiker gemacht und in der Agenturphase dann abends noch ein Studium für Marketing, Kommunikation und dann habe ich die Stelle bei Landkart gesehen, da kam irgendwie beides zusammen und ja, das war ein Match und deswegen arbeite ich schon 13 Jahre hier.
Ja, das merkt man auf jeden Fall, dass es ein Match ist, wenn du auch sagst, dass du eben privat auch für eben eigentlich die Produkte, die ihr hier macht, dass du ja auch privat sehr gerne verwendest und dich genau damit beschäftigst. Ich bin hier von Köln aus so eine gute Stunde hergefahren an die holländische Grenze. Wir sind wirklich genau hier an der Grenze zu Holland, stehen wir gerade auf dem Parkplatz bei euch. Man kann praktisch rüberschauen. Ja. Und ich habe nicht damit gerechnet, was ich hier sehen werde. Also du hast mir gerade schon mal einen schönen Rundgang hier gegeben. Es war einfach erstmal natürlich, hier ist eine riesige Fabrikfläche, kann man sagen. Zumindest von außen wirkt es so, als ob hier vielleicht zum Beispiel Autos produziert werden. Also ganz, ganz viele Hallen. Und dann sind wir auch irgendwo reingegangen. Es gibt ja natürlich Cash-and-Carry-Märkte, also so wie man sich einen Großmarkt vorstellt, nur eben nicht vielleicht für irgendwelche Supermarktprodukte, sondern eben für Pflanzen zum Beispiel oder natürlich auch Obst und Gemüse. Aber dann sind wir in einen Bereich reingekommen, der hat fast gewirkt wie aus einem Science-Fiction-Film, für mich zumindest. Eine riesige Auktionshalle. Was hat es damit auf sich? Weil das ist ja so ein bisschen auch so ein bisschen ein Herzstück hier.
Absolut, genau. Von daher super, dass wir die Zeit hatten, da jetzt kurz vorbeizufahren vor dem Podcast in der Aufzeichnung. Jetzt war hier natürlich irgendwie nicht viel los auf dem Gelände, weil einfach hier das Geschäft für heute schon durch ist. Aktuell, wir haben es jetzt so 15, 16 Uhr geht es los mit der Anlieferung. Heißt, hier werden gerade wieder Blumen und Pflanzen angeliefert, die dann morgen in aller Frühe verkauft werden. Man muss eigentlich sagen, versteigert werden, weil eben hier auf dem Gelände die letzte und oder die einzige Blumen- und Pflanzenversteigerung Deutschlands ist. Und ja, hier ganz schnell morgens den Besitzer quasi wechselt.
Das heißt, erstmal um alle abzuholen. Mhm. Wer sind eigentlich eure Mitglieder, also dieser Genossenschaft? Das sind alles einzelne kleine Erzeuger, vielleicht vom kleinen Familienbetrieb bis zu bisschen größeren Betrieben hin.
Die ganz dann, genau. Ja.
Und die haben verschiedene Produkte. Und damit sie die nicht alle einzeln verkaufen müssen und zum Beispiel jetzt zu den Supermärkten gehen müssen, um dann zu sagen, hey, willst du meine Kartoffeln hier verkaufen oder willst du meine Blumen verkaufen? Deswegen kommen sie dann hier zu euch oder haben sich eben zusammengeschlossen zur Genossenschaft hier. Und ihr macht es dann zentral in einem riesigen Stil.
Ganz genau. Das ist aber ganz klein angefangen, schon vor über 110 Jahren. Da hat sich einer überlegt, okay, wir müssen das irgendwie bündeln. Ich glaube, es ging mit Transportverpackungen los, dass da eine einheitliche Lösung gefunden wurde. Und dann wurde es immer größer und größer. Und es haben sich auch verschiedene Erzeugerorganisationen dann nach und nach zusammengetan. Und heute, gute 100 Jahre später, sieht man dann, was daraus entstanden ist. Quasi hier am Standort, aber natürlich deutschlandweit dann auch dezentral verteilt. Und es ist im Grunde so, dass Dienstleistungen angeboten werden für die Erzeugerbetriebe. Wir hier arbeiten rund 2600 Menschen und wir haben etwas mehr Erzeugerbetriebe, die sich eben auf Landkart und die Leistungen verlassen dürfen. Und wir helfen oder übernehmen feste Aufgabenpakete von Finanzierung, Marketing, natürlich Logistik, ganz, ganz wichtiges und mit das elementarste Thema bei uns. Und sorgen so, dass dafür, dass die Vermarktung über uns stattfindet, genau.
Und das heißt, ihr als Landkart EG geht gar nicht an den, sag ich mal, Endkunden, an den Verbraucher, sondern ihr seid so ein bisschen der Zwischenhändler, der nochmal dann zwischen den Erzeugern steht und zum Beispiel Supermärkten. Oder wer sind eure Kunden?
Ja, ganz genau. Also wir beschäftigen uns rein B2B. Also wir sind im Grunde das Bindeglied zwischen den Erzeugerbetrieben und dann dem Lebensmitteleinzelhandel oder eben dem Fachhandel. Und dazwischen befinden wir uns und treten auch darüber hinaus nicht groß in Erscheinung.
Aber wahrscheinlich haben viele Deutsche, die irgendwie schon mal Blumen gekauft haben oder irgendwo schöne Blumen gesehen haben oder natürlich auch Obst und Gemüse, hatten schon mal sozusagen indirekt eine Berührung mit euch, ohne es vielleicht zu wissen.
Ja.
Das finde ich immer ganz spannend, dass so dann so ein Betrieb da mal in echt zu sehen, an den man sonst vielleicht gar nicht gedacht hätte, aber der natürlich elementar ist. Nochmal zurück zu der Auktionshalle. Wie viele Plätze sind in dieser Auktionshalle gewesen für die Einkäufer?
Insgesamt sind da 608 Sitzplätze. Dazu kommen natürlich dann noch die Online-Verbindungen. Heißt, ein paar sitzen natürlich auch zu Hause. Das ist aber alles natürlich dann auf den Saison-Peak ausgelegt, also im Frühjahr, wenn sich hier wirklich richtig was dreht.
Also wenn die Blumen und Pflanzen dann fertig bereit sind dann und alle vielleicht auch in ihrem Garten was neu anpflanzen wollen, dann ist der Markt am Peak und dann ist es da voll. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Das ist gar nicht so leicht, einen Podcast hier über Audio rüberzubringen, aber vielleicht merkt man es ein bisschen darüber, wie ich mich fühle, weil ich habe gerade wirklich gedacht, was ist das? Das ist ja Wahnsinn. Wie eine Konzerthalle fast schon, mit wo ganz, ganz viele Leute sitzen können und alle haben eben ihre Bildschirme vor sich und tippen dann die Preise ein oder die hatten ja Bildschirme und hatten da so ein bisschen Tasten und dann, wie stellt man sich das vorne vor? Da kommt dann, wird eine Palette Blumen wird reingeschoben und dann wird gesagt, das ist der Preis und dann wird geguckt, wer es kauft?
Nee, das sind keine Paletten hier. Hier passiert das tatsächlich im größeren Stil, weil wir ja hier quasi den Großmarkt beliefern. Wir haben hier so sogenannte CC-Wagen, das sind so Ladungsträger, die dann da durchlaufen und dann kann man auch einzelne Lagen oder komplette Wagen kaufen. Also ja, das sind dann schon größere Mengen, die dann hier über die Ladentheke gehen.
Also Paletten sind hier zu klein, sondern in noch größerem Stil wird es dann eben hier verkauft. Und das eben dann, ja, auch nach ganz Deutschland. Ihr seid nicht nur hier am Standort, sondern du hast schon gesagt, Cash-and-Carry-Märkte habt ihr auch in ganz Deutschland verteilt. Also ihr kümmert euch rundherum darum, dass eure Erzeuger, eure Mitglieder ihre Produkte in Deutschland verkauft bekommen. Ist es nur Deutschland oder habt ihr auch Ware von ganz woanders?
Also wir haben Ware auch von ganz woanders. Gerade im Obst- und Gemüsebereich ist es natürlich sehr international, aber auch bei Blumen und Pflanzen kommt viel, gerade zum Saisonstart eben aus Italien, aus Spanien und Co., weil da die Saison einfach früher losgeht, weniger Heizkosten. Dann sind wir schnell bei dem Thema Nachhaltigkeit, dass eine LKW-Lieferung von Italien bis hierhin viel effizienter ist, als hier Gewächshäuser zu heizen. Von daher, ja, sourcen wir bei Blumen und Pflanzen europaweit. Bei Schnittblumen geht es auf weltweit natürlich daher. Bei Obst und Gemüse ist es ja noch viel normaler, dass da eben Produkte zur Saisonverlängerung dann eben auch von weiter weg kommen.
Aber eure Mitglieder, also die Genossenschaftsmitglieder, das sind alles eher regionale Erzeuger hier aus der Region oder wo kommen eure Mitglieder her?
Tatsächlich auch weltweit. Allerdings haben wir einen ganz klaren Schwerpunkt auf Deutsch. Wir sind fokussiert auf deutsche Produktion, organisierte Erzeugervereinigung und dann eben auch hier am Standort nicht zufällig, sondern weil hier eben die größte Gartenbauregion gerade für Blumen und Pflanzen eben in Deutschland dann sich befindet.
Ja, das hat man vielleicht auch sonst gar nicht auf dem Schirm, aber hier an der Grenze zu Holland, hier ist genau die Region und es macht doch irgendwo Sinn, weil Holland ist ja die Nation für Gartenbau, für alles, was mit Blumen zu tun hat. Schon vor hunderten Jahren gab es ja da die, wie hieß sie nochmal, die Tulpenmanie? Erinnerst du dich daran? Wo der Tulpenpreis immer weiter hochging. Das war ja auch eigentlich vielleicht nicht wie eine Aktion, aber wie eine Börse wurden da eben dann die Tulpen, die dann aus fernen Ländern dann irgendwie mit den Schiffen hergebracht wurden, immer teurer gehandelt.
Ja.
Genau.
Fast eine Währung.
Ja, richtig. Bis es dann irgendwann alles zusammengebrochen ist, so wie die Dotcom-Blase ist dann schon mal früher die Tulpen-Blase dann irgendwann zerbrochen. Aber ja, die Holländer haben trotzdem nie aufgehört, dass das Blumen da noch ein viel größeres Thema als in Deutschland ist, oder?
Ja, richtig. Also das ist produktionsbedingt eben, dass das da ein Riesenmarkt ist. Ich sagte ja eben schon fast wie bei uns die Autoindustrie, aber wir hinken da nicht viel hinterher und sind da tatsächlich in Deutschland auch sehr innovativ und vor allen Dingen sehr nachhaltig unterwegs. Aber hier dieser Standort ist eben auch ein Joint Venture zwischen einem holländischen Unternehmen, der Royal Flower Holland und Landgaard. Heißt, da sieht man schon, wie grenznah wir hier sind. Ich glaube, das sind fast 300 Meter. Heißt, hier arbeiten wir Hand in Hand und ich habe auch viele niederländische Kollegen hier am Standort.
Wie würdest du beschreiben, was sind die Vorteile eurer Mitglieder, dass sie eben bei euch in eurer Genossenschaft sind, was gerade die Vermarktung angeht, ihrer Erzeugnisse?
Na, weißt du, wir können halt viele Dinge und Dienstleistungen für unsere Erzeugerbetriebe bündeln. Nehmen wir das Thema Logistik, wenn eben große Aktionen eben für einen Baumarkt zum Beispiel gefahren werden und da viele, viele LKWs zusammenkommen, die um eine deutsche Geranienaktion als ein Beispiel deutschlandweit zu beliefern, dann ist unsere Aufgabe und wir können das, dass wir von verschiedenen Gärtnerproduktionsbetrieben die Waren zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Blütestadium bündeln in der gleichen Verpackung und dann mit den gleichen LKWs eben in die verschiedenen Kopflager zu transportieren. Und das als ein Beispiel, aber es gibt natürlich darüber hinaus eben auch Finanzierungsthemen, weil der Handel eben anders bezahlt, als der Gärtner es gerne hätte, was wir dann ein Stück abfedern. Oder auch im Bereich Marketing, wo wir eben dann Dinge bündeln können, die ein einzelner Betrieb oder auch wenn sich 5 oder 10 zusammentun, so nicht stemmen könnten.
Auch Interessensvertretung eben für Themen, die jetzt ein einzelner kleiner Erzeuger von zum Beispiel Blumen oder Pflanzen gar nicht so stemmen könnte. Ja. Wir haben darüber gesprochen, wie sieht es aus mit dem allgemeinen Blumenabsatz in Deutschland? Weißt du, kannst du da so ein bisschen was sagen? Wer kauft in Deutschland eigentlich hauptsächlich Blumen?
Ja, das ist leider schade, dass nicht wie ich, so langsam komme ich auch in diese Sphären. Ich hatte eben 2 Zahlen genannt. Rund 65% des Umsatzes machen wir in Deutschland mit Blumen und Pflanzen mit Personen über 50 Jahre. Und fast oder ziemlich genau 50% des Umsatzes mit Personen über 65. Heißt 50%, die Hälfte des Volumens, was in Deutschland gehandelt wird, verkaufen wir an Rentner im besten Fall, wenn sie mit 75 in Rente sind.
Das ist also der mit Abstand größte Markt. Und da müsst ihr dann aufpassen, dass ihr auch irgendwie nicht nur eure Pflanzen müssen nachwachsen, auch eure Zielgruppe muss nachwachsen. Ja. Wie macht ihr das? Wie geht ihr daran?
Vor einigen Jahren gab es noch eine Organisation, die das in Deutschland grundsätzlich für Agrarprodukte übernommen hat. Das ist dann leider irgendwann eingestampft worden seitens der EU. Und wir haben vor ziemlich genau 10 Jahren den Entschluss gefasst, also unsere Erzeuger in der Vollversammlung, dass wir eben Geld einsammeln, dass wir gezielt und zielgerichtet dafür ausgeben, insbesondere die junge Zielgruppe zu aktivieren und dort aufzuklären, zum einen, was unsere Produkte, also Obst, Gemüse wie Blumen und Pflanzen, bedeuten in der Produktion, wie aufwendig das ist, also die Wertschätzung für diese Produkte und darüber hinaus dann eben auch Verwendungsbeispiele zu zeigen, also DIYs bei Blumen und Pflanzen oder bei Obst und Gemüse auch schon mal zu zeigen, okay, ein kompletter Rotkohl, da braucht man keine Angst vor haben, den kann man auch irgendwie kleinschneiden und im Zweifel ein paar Wochen im Kühlschrank mit der gewissen Technik lagern bzw. einmachen, sodass man jetzt nicht irgendwie 2 Wochen am Stück dann Rotkohl essen muss und das ist ein Thema, ein wichtiges Thema, wo wir kontinuierlich gerade im Social-Media-Bereich dann Inspiration und Aufklärungsarbeit leisten.
Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel an mich selbst denke, so einen ganzen Kohl oder so habe ich noch nie in meinem Leben überhaupt daran gedacht zu kaufen im Supermarkt, weil wenn man zu Hause für 2 Personen kocht oder so, dann ist das, kommt man nicht so drauf, aber ich denke, dass das genau richtig ist, mit solchen Sachen zum Beispiel auf Social Media ganz niederschwellig zu zeigen, was man damit machen könnte. Oder eben auch, wie schön Blumen sein können und dass Blumen eben so, nicht nur zum Muttertag absolut dazugehören. Du hast schon gesagt, dass ihr Sachen macht, die Initiative, die ihr dazu auch gegründet habt, die heißt ja 1000 gute Gründe. 1000 gute Gründe für Blumen, 1000 gute Gründe für Gemüse. Wie kamst du zu dem Namen?
Ah, das war damals tatsächlich, wie gesagt, irgendwie September, Oktober, als es entschieden wurde, dass wir die Initiative gründen dürfen. Und im Januar bereits war dann eben der Rollout der Kampagne. Das ist natürlich ein relativ sportlicher Ansatz für so eine Ausarbeitung. Das haben wir damals mit einer großen Agentur aus Köln zusammen erarbeitet. Und der Hintergrund ist einfach, dass es ja viele Gründe gibt zum Verschenken, als Hobby, für gesunde Ernährung. Und die Liste kann man halt lang und länger machen. Wir haben 1000 dran geschrieben, für mehr Lummeln waren im Logo kein Platz. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass wir auch 10.000 hätten hinschreiben können.
Wahrscheinlich, ja. Da kann man sehr, sehr viele Gründe finden. Wie hast du irgendwie einen Eindruck, wie Menschen auf eure Kampagne reagiert haben? Wie waren so die Reaktionen der Menschen?
Ich glaube, die Inspirationen werden immer sehr dankbar angenommen und wir freuen uns auch darüber, dass uns inzwischen da 100.000 D-Menschen folgen auf den Kanälen und die sich eben inspirieren lassen und das dauerhaft. Und wir haben ein super Engagement mit unserer Zielgruppe, muss man sagen. Also wir haben jetzt keinen Fokus auf Fanwachstum, sondern wirklich darauf, dass es interaktiv bleibt und dass das eben wertige Kontakte sind, die wir da Tag für Tag bedienen. Es ist manchmal ein Stück weit, es kommt teilweise die Frage, okay, und wo kann man diese Produkte jetzt kaufen? Und das ist halt das, was man dann natürlich erklären muss, dass uns das im Grunde fast egal ist, wo. Hauptsache, es kommt eben was Gesundes auf den Tisch. Und ja, das ist das Schöne daran, dass wir Gattungsmarketing an der Stelle betreiben dürfen und nicht klassisch direkt verkaufen.
Ja, das ist schon fast ungewöhnlich für die Menschen, für die Verbraucher, wenn die irgendwie Werbung sehen und nicht denen direkt gesagt wird, hier gehst da einkaufen oder hier ist der Link, klick da hin und kaufst dir da. Ja. Sondern nee, ihr sagt einfach, Leute, Blumen oder Gemüse ist eine gute Sache. Solltet ihr euch mal wieder anschauen.
Also das ist auch was, was uns dann wiederum bei Kooperationen hilft. Wir haben eben so ein paar Bilder gesehen, wo wir mit Germany's Next Topmodel irgendwie zusammengekommen sind, oder beim Deutschen Filmpreis oder bei großen Messen, aber auch bei kleineren Social-Media-Aktivitäten. Setzen wir sehr darauf, Kooperationspartner zu finden, um sich dann eben auch die Kosten zu teilen, schlussendlich natürlich, und einen breiteren Wirkungskreis zu bekommen. Und das geht von Kompo-Substraten, Koppenrad und Wiese, wo wir Fertigtorten, klingt erstmal so absurd, mit echten Beeren und Blumen verzieren, wo dann eine Hochzeitstorte draus wird. Also, dass wir da wirklich komplett und sehr breit aufgestellt sind und für alles offen sind. Also von daher, wenn uns Leute zuhören, die sagen, okay, wir müssen da was zusammen machen, gerne melden.
Gerne melden bei euch. Wir packen auf jeden Fall Kontaktmöglichkeiten unten in unsere Shownotes hier rein beim Podcast. Werbung. Gemeinsam wirtschaften auf Basis von Kooperation, Zusammenhalt und gegenseitigem Vertrauen? Das klingt gut für euch? Dann sind Volksbanken, Raiffeisenbanken genau die richtigen Finanzpartner für euch. Denn genau wie bei den Genossenschaften, die ich hier im Podcast treffe, sind Genossenschaftsbanken darauf aus, zum Vorteil ihrer Mitglieder zu wirtschaften. Wenn ihr mehr zur Mitgliedschaft bei Volksbanken, Raiffeisenbanken wissen wollt, wartet nicht länger, sondern geht direkt in die nächste Filiale vor Ort oder einfach in die Online-Filiale und lasst euch beraten. Es sind auf jeden Fall auch, finde ich, sehr unterschiedliche Betätigungsfelder eigentlich dann hier bei der Landgard zwischen sowas wie der Auktionshalle und hier, während wir hier gerade stehen auf dem Parkplatz bei euch, überall fahren hier LKW an uns vorbei oder ein Pickup mit einem großen Anhänger, wo dann irgendwie vielleicht, was ist da drin, neues Gemüse oder auf neue Blumen von einem Erzeuger hier aus der Gegend?
Ja, hier jetzt gerade wahrscheinlich viel Gemüse, Obst und Gemüse und tatsächlich natürlich das Thema Leergut, was hier auch abgewickelt wird an dem Standort.
Die kommen dann eben hierher, jetzt fährt wieder gerade einer vorbei und bringt das dann hierher, damit das morgen dann in der Auktion direkt verkauft werden kann, also wirklich so ein richtiger einfach Handel, komplett Handel, den ihr macht. Und dann ist aber ja deine Unit auch, also da, wo du arbeitest, ihr kümmert euch eben um diese Vermarktungsthemen, die ja gar nicht dann so direkt mit jetzt zum Beispiel der Auktion zu tun haben, sondern das sind jetzt ja sehr allgemeine Themen mit den 1000 Gründe, oder?
Ja, das ist aber auch wirklich nur ein kleiner Teil meiner Arbeit, der natürlich besonders viel Spaß macht, weil man eben die direkten Reaktionen bekommt. Aber klar, so eine Feiling Rhein-Maas, also hier vorne die Blumenversteigerung, hat natürlich auch viele Kunden zum einen, die mit Newslettern versorgt werden müssen, viele Erzeugerbetriebe, die eben auch mit Kommunikation versorgt werden müssen. Und genau, von daher geht es bis rein in die Cash-and-Carry-Märkte, wo wir Handzettelwerbung auch noch machen, WhatsApp-Kanäle zu bedienen haben, eigene Social-Media-Kanäle, um da auch entsprechend die Kunden erreichen zu können. Da sind es ja mehr Landschaftsgärtner, Floristen, kleinere Gartencenter, die wir über die Cash-and-Carry-Märkte bedienen. Heißt eine Vielzahl an Kunden, über 40.000 Kunden, die wir da erreichen können. Und da haben wir auch bis hin zu Kundenmagazinen und Co. Eine Menge an Sachen, die wir dafür produzieren, um Lust zu machen auf die Produkte und auf gute Geschäfte. Und wenn wir dann im LEH, also im Lebensmitteleinzelhandel oder im Discount sind, dann gibt es da eben auch viele Hausmessen, natürlich die Branchenmessen, die im Frühjahr noch stattfinden, die für uns extrem relevant sind. Und wir machen natürlich auch bei uns im Marketing Dinge wie Produktverpackungen, Eigenmarken und Co. Also weil gerade bei Obst und Gemüse spielt die Verpackung ja auch nach wie vor eine große Rolle.
Das sind alles Themen, die dann ein einzelner kleiner Obstanbauer zum Beispiel jetzt so gar nicht so darstellen könnte. Der könnte vielleicht in seinem Hofladen ein bisschen was verkaufen, aber wenn er große Mengen verkaufen möchte, dann irgendwie, wenn er einzeln verhandeln würde mit irgendwelchen Discounter-Riesen, die hätten wahrscheinlich da nicht mehr Interesse dran oder würden die komplett abziehen.
Ja, weil ja eben auch Themen wie Qualitätsmanagement eben extrem relevant sind im organisierten Handel oder im Retail im Allgemeinen. Da müssen Standards eingehalten werden, da müssen Audits durchgeführt werden, die Verpackungen müssen immer nachhaltiger werden und so weiter. Und das geht natürlich, wenn man in kleinen Produktionsmengen unterwegs ist, viel, viel aufwendiger und langsamer, als wenn man da die Kräfte bündelt, wie es eben üblich sein sollte in der Genossenschaft.
Und da passt bei euch perfekt eben die Genossenschaft. Weißt du, ob sie jemals zur Debatte stand, es nicht als Genossenschaft zu machen? Ihr seid ja auch entstanden aus vielen einzelnen Genossenschaften auch, die dann immer wieder fusioniert sind. War das dann jemals ein Thema, auch irgendwie was anderes als eine Genossenschaft zu machen?
Habe ich nie gehört. Also nein, glaube ich nicht. Weil die Genossenschaft für uns ja einfach auch viele Vorteile mit sich bringt, in beide Richtungen zu kommunizieren, zu wissen, was sind die Themen an der, beim Erzeugerbetrieb. Dafür haben wir auch eine gewisse Beiratsstruktur, die eben bis in die Region runtergeht, die dann eben wiederum die Geschäftsführer und damit eben auch indirekt die Geschäfte ein Stück weit steuern. Und andersrum genauso heißt, wenn wir Dinge zu kommunizieren haben, haben wir eben auch die verschiedenen Regionen und Regionalbeiräte, wo wir dann Themen, die eben aus der Branche kommen oder vom Handel kommen, dann eben in die andere Richtung kommunizieren können. Und da diese demokratischen Prozesse zu haben, ist, glaube ich, gerade in einem so großen systemrelevanten Unternehmen sehr förderlich. Und ich kann es mir kaum vorstellen, wie das funktioniert, wenn es jetzt, ich sage jetzt mal, Inhaber geführt wäre zum Beispiel.
Und da eben dann irgendwie ganz eigene singuläre Interessen dann wären bei einem Inhaber geführten Unternehmen. Ne? Und so seid ihr eigentlich der Dienstleister für eure ganzen Mitglieder. Und du hast ja gesagt, über 2600 Mitglieder habt ihr. Mhm. Das ist ja auch eine Menge. Ne? Und das sind ja dann auch vielleicht vieles auch kleinere Betriebe, aber trotzdem, das sind dann Familienbetriebe, die dann eben ihren eigenen Anbau haben und die auch repräsentiert werden wollen und für die wahrscheinlich für die meisten das der größte Absatz ist, oder? Den sie dann über euch machen?
Ja, das ist in der Regel schon so, dass dann eben die Vollanlieferer wirklich 100% der Ware an uns liefern. Und dann gibt es natürlich noch andere Vertragsmodelle, wenn eben sowas, wie du gerade sagtest, ein Hofladen am Hof ist oder traditionell schon andere Geschäftsbeziehungen immer bestanden haben, dann gibt es da auch Teilanlieferer. Lieferer bei uns. Ja, das aber ist so eine Kombination.
Für viele, die können sich dann eben auf ihre Spezialität konzentrieren, also gute Ware zu produzieren, zum Beispiel gute Pflanzen oder gutes Gemüse, und müssen sich nicht mehr die Gedanken machen, okay, aber wie verkaufe ich das Ganze dann? Ja. Sondern den Teil können sie abgeben, aber nicht an irgendeinen der Monopolisten, der irgendwelche Regeln hat, an die sie sich dann halten müssen und wo sie sich irgendeinem Preis unterwerfen müssen, sondern ihnen kann das Ganze mitgehören. Das ist ja das Schöne an der Genossenschaft. Also die meisten dann eurer Anlieferer sind auch Mitglieder?
Ja, genau. Das ist so, ja.
Die ganzen einzelnen Mitglieder, die haben ja auch eben dann ihre Stimmrechte, aber 2600 oder mehr können nicht alle immer ihre Stimme mit reingeben. Die wählen dann ihre Vertreter oder wie sieht das aus? Und da wird dann gemeinsam entschieden bei den großen Themen?
Mhm. Noch mehr wird aber tatsächlich in den Beiräten diskutiert. Also Themen zum Beispiel, nehmen wir den italienischen Beirat. Da sind dann irgendwie gut ein Dutzend Vertreter drin, die auch gewählt werden. Und die diskutieren dann tatsächlich so Themen wie Logistikprozesse. Ist der Standort der richtige? Gibt es irgendwie Investitionen, die unbedingt getätigt werden müssen, um bessere Anlieferungsmöglichkeiten zu bieten oder. Also es sind wirklich sehr operative Themen, die dann dort definiert werden und protokolliert werden natürlich und dann eben auch direkt an die Geschäftsführer herangetragen werden. Und das war das, was ich eingangs meinte, dieses Ohr wirklich bei jedem Erzeuger zu haben, also sprichwörtlich natürlich, die sich engagieren wollen in den Beiräten, das bietet halt die Struktur hier tatsächlich ganz gut ab.
Und wie ist es zum Beispiel mit Preisfindung, also weil klar, bei einer Auktion läuft das dann mehr oder weniger automatisch, wie der Preis am Ende ist. In den Cash-and-Carry-Märkten setzt ihr dann ja wahrscheinlich Preise fest, oder?
Tatsächlich ein, wie ich finde, sehr ähnliches Konstrukt eigentlich in der Sache. Nicht ganz so schnell wie an der Versteigerung, weil da einfach innerhalb von Sekunden die Preise sich ja verändern, je nach Nachfrage. In den Cash-and-Carry-Märkten ist es so, dass wir quasi als Genossenschaft die Aufgaben auch wieder den Erzeugern von den Schultern nehmen. Heißt, wir haben in den Cash-and-Carry-Märkten Personal zur Pflege, wir rechnen einmal zentral ab, wir sprechen mit den einzelnen Gärtnern, wie ist die Marktsituation hier gerade auf der Fläche, und der Preis wird hier tatsächlich auch in Absprache mit den Disponenten, aber schlussendlich von dem Gärtner festgelegt. Ja. Heißt, der schiebt seine Ware bei uns rein, die Ware steht da auf Kommission und gehört immer noch dem Gärtner, also im Grunde kauft er nur den Platz, wo seine Ware gerade steht, und sobald ein Landschaftsgärtner oder Gartencenter kommt und sagt, genau diese Palette will ich haben oder diese Pflanzen, zieht er die raus und dann wird eine Gebühr berechnet, einmal in Richtung Erzeuger, einmal in Richtung Kunde, und darüber refinanziert sich das Ganze.
Verstehe, okay. Das heißt, ihr kauft nicht zum Beispiel die ganze Ware ein und verkauft es zentral weiter, sondern genau wie du beschrieben hast eben.
Das Risiko bleibt im Grunde beim Gärtnerbetrieb und er kann mit seinem Preis dagegen steuern oder ein Stück weit natürlich die Attraktivität des Produktes dann steuern.
Und er muss eben nicht selbst irgendwie sich so ein riesen Gelände hier aufbauen und für ein attraktives Angebot suchen, dass überhaupt Kunden herkommen, sondern er kann eben alles nutzen in der Gemeinschaft, was ihr gemeinsam habt.
Ja.
Gibt es bei euch irgendwie noch Sachen, die jetzt in die Zukunft gehen, neue Trends, die ihr aufgreifen wollt oder irgendwas auch in Richtung, du hast schon darüber gesprochen, Zielgruppe, zu gucken, dass man da die jüngere Zielgruppe mitnimmt. Was sind so für euch Zukunftsthemen bei der Landguard EG?
Ich glaube vor allen Dingen Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen, weil natürlich wie in allen anderen Branchen Digitalisierung zu Effizienz in den meisten Fällen führen sollte. Und da haben wir mit Sicherheit noch Potenzial und auch einige Projekte, die gerade Fahrt aufnehmen oder schon voll in Fahrt sind. Und bei den Nachhaltigkeitsthemen ist es genauso. Ich habe eben über Verpackungen von Obst und Gemüse gesprochen, wo es auch immer zwei Seiten der Medaille gibt. Okay, was ist wirklich effizienter für den Rohstoff, mit dem unsere Produkte verpackt sind, und was will der Endkonsument haben? Das ist nicht immer das Gleiche, weil Papier ist nicht immer der beste Rohstoff. Und nicht zuletzt auch das Thema Bio. Es gibt eine EU-Bio-Verordnung, wo die Regierung bis 2030 fast 30% Bioanteil in den Supermärkten haben möchte. Das ist natürlich auch ein langer Weg dahin, wenn wir heute über 6,7%, glaube ich, sprechen. Und da müssen wir mit unseren Erzeugern gemeinsam hinarbeiten, dass man auch in kleinen Schritten den Weg dahin ebnet. Und das muss nicht immer sofort die Bio-Umstellung sein, sondern kleine Schritte dahin helfen halt auch. Hinter uns sehen wir gerade ein Feld, wo geerntet wird. Bio-Kürbisse, das weiß ich, sind das da. Aber das ist halt eben ein anderes Business, als wenn man konventionelle Kürbisse anbaut. Und da auch wieder in der Genossenschaft über den Wissenstransfer und über die einzelnen Schritte dahin sich auszutauschen, ist tatsächlich auch ein wichtiges Nachhaltigkeitsthema für uns.
Ja, und man hat auf jeden Fall auch jetzt hier im Gespräch gemerkt, dass ihr im ganz großen Stil über das alles nachdenken müsst, auch durch eure Größe einfach. Ihr seid die größte Erzeugergenossenschaft eurer Art hier in Deutschland. Und es war sehr, sehr spannend, heute mal den Einblick zu bekommen. Gerade ich persönlich, was ich alles gesehen habe, und ich hoffe, das war jetzt auch spannend für unsere Zuhörer, hier mal ein bisschen da reinzuschnuppern in dieses Thema. Vielen, vielen Dank, Michael Hermes von der Landguard EG, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unsere Vitamin-G-Folge. Alle Infos zu euch, wie man euch auch kontaktieren kann, ich packe es unten rein in die Beschreibung und in die Shownotes, besser gesagt, von unserem Podcast. Und ich glaube, jeder weiß, mehr Blumen tun doch dem Leben nur gut. Mehr Gemüse ist auch super. Also die Message von euch, die kann man auf jeden Fall, auch die 1000 guten Gründe, da stehen wir auch hinter. Aber damit vielen, vielen Dank fürs Dabeisein heute. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank auch dir.
Und danke fürs Zuhören. Mach's gut, Leute. Das war's von Vitamin G. Tschüss.
Vitamin G.
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 Das war Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken. Alle 14 Tage eine neue Folge.